Meine erste Frage geht an Jojo. Wir hatten gestern hier das Thema Zeit und Labor, also wie im Labor Zeit entwickelt wird. Und was du gerade vorgelesen hast aus deinem Roman, das Stück, hat mich erinnert an diese Idee des Labors. Da wird ganz künstlich ein Zeitbegriff hergestellt, beziehungsweise auch eine politische Idee, und die wird ins Volk transplantiert. Ja, es wird sozusagen etwas von außen in die Realität eingeführt und kollidiert. Und dadurch entsteht sehr viel Ironie, wenn man es beschreibt. Kannst du ein bisschen über dein Verfahren, dich mit dieser chinesischen Form von Realität im Schreiben auseinanderzusetzen, erzählen?
Dieser Roman habe ich geschrieben, und ich hatte damals bei dem Schreiben schon eine sehr, sehr klare Linie und Konzept gehabt. Und weil es ist jetzt sehr populär in Westen, dass man auch ein Familienbuch als Stoff, also für Roman zu schreiben. Das ist, ich denke, damals habe ich angefangen, einen Roman zu schreiben. Ich dachte, warum nicht? Ich würde literarisch beschreiben, was in China tatsächlich passiert war. In den 60er und 70er Jahren war die lateinamerikanische Literatur in den Westen sehr berühmt geworden. Und wenn wir jetzt zurückblicken auf die Kulturrevolution, das war fast so wie, wir müssen gar nicht fantasieren, weil die Realität ist fast wie eine Fantasie. Das ist ja sowas von paradox und so komisch. Gleichzeitig aber echt. Und deswegen versuche ich in meinem Roman die Realität, die in der Kulturrevolution tatsächlich passiert ist, zu beschreiben. In der Realität, merken wir die Zeit nicht, weil durch die Kulturrevolution hat unsere Zeitachse die Kontinuität der chinesischen Geschichte komplett abgeschnitten. Wie zum Beispiel in der Kulturrevolution durften die chinesische Medizin nicht praktiziert werden. Deswegen, weil das gehört zu den alten Traditionen, das sei nicht gut, das sei feudalistisch. Und deswegen gab es damals eine lustige Erscheinung, nämlich viele standen auf der Straße in Schlangen, um darauf zu warten, dass man Infusion bekomme, und zwar von Hühnern. Und das ist ja sowas von lächerlich, weil das macht uns nicht gesünder. Aber das ist ein Beispiel. Damals machten wir viele Sachen in dem Sinne.
Jojo hat gerade davon gesprochen, dass die Kontinuität der chinesischen Geschichte unterbrochen wurde. Dass man bewusst sozusagen sich davon absetzte. In deinem Gedicht, dem letzten Gedicht, das du vorgetragen hast, ist ein zentrales Bild, das Bild der Wiederkehr, das noch einmal, funktioniert? Okay, das Bild der Wiederkehr, der Reinkarnation des Gartens. Kannst du etwas sagen zu dieser Idee der Reinkarnation, die Idee des Wiederkehrs, was das für deine Dichtung spielt? Weil gleichzeitig ist es interessant, es ist ganz offensichtlich etwas, was du aus der chinesischen Tradition mitbringst, Aber du beschreibst gleichzeitig in dem Garten, wie du mir vorher gesagt hast, einen deutschen Garten, weil du in Schloss Solitude warst. Also hier verbinden sich sozusagen ein geschichtliches Denken aus einer anderen Welt mit einer Erfahrung in Deutschland. Kannst du darüber...
Es ist ja China in dem 20. Jahrhundert ist eine einzige große Komödie in Bezug auf die Zeitachse. Und einerseits hatten wir immer diese lange geschichtliche Tradition, wie die Chinesen. Früher haben wir immer nach hinten geschaut, wir immer zurückgeblickt. Und seit einer Kulturrevolution schauen wir nur nach vorne. Eben, was Jojo erzählt hat, das war erschreckend, aber das war echt, das ist passiert. Und damals, es war so, dass egal, auch in Jojos Roman, das ist ein Auto, das nur vorwärts fahren darf oder vorwärts fahren kann. Das ist pro-revolutionär. Und das ist so, wie die Chinesen dachten, die Vögelchen, die sind auch anti-revolutionär, weil sie unsere Getreide klauen. Und das ist ja so eine lustige Klassifizierung von der Wahrheit. Und wir blicken gar nicht mehr zurück. Wir hatten keine Vergangenheit mehr. Deswegen ist die Zeitachse, gerät die Zeitachse auch durcheinander. Und man lebt in einem zeitlosen Raum, in einem Vakuum. Und dieses Vakuum führt dazu, dass wir doch nachdenken. Wir denken uns nach, wir denken über unsere Vorfahren, über unsere Geschichte nach, auch über die Zukunft. In den letzten 30 Jahren, die wir auch erlebt haben, diese vergangenen 30 Jahre sind die Jahre, die nach dieser schmerzhaften Kulturrevolution, wir haben viel darüber nachgedacht, diese Reflexion an die Kulturrevolution, an unsere Vergangenheit, auch unsere Tradition, lange Tradition. Wir sind bis heute, können wir sagen, wir waren so naiv, wir müssen sowohl zurückblicken als auch nach vorne blicken. Sonst geht es gar nicht. Diese echte Zeitachse, die echte Zeitverständnis, das ist für uns total wichtig. Deswegen, ich fühle mich nicht entfremdet. Ich war in China, ich war in Deutschland, ich war überall auf der Welt. Ich fühle mich nicht entfremdet. Ich fühle mich nicht einsam. Ich denke, weil ich finde überall Ähnlichkeiten. Die Situation, man sagt die Situation, also die Menschen, wir sind doch gleich, wir sind doch ähnlich, wir sind miteinander verbunden. So wie mein zweites Gedicht, Garten. In unserem kurzen Leben haben wir eigentlich schon viele Kreise durchgelaufen. Wir haben eine Kulturrevolution, wir haben auch einen Kreis erlebt in Pekinger Frühling 1989, wir haben auch die Globalisierung als Kreislauf erlebt, wir haben auch die Kreis von Guizhinyu erlebt als Wanderarbeiter, wir haben den Irakkrieg erlebt, wir haben diese islamischen Staaten, die wiederholten sich so oder so irgendwann, in irgendwelcher Zeitform und Art immer. Und wir sind immer in der gleichen Situation verwickelt und verwickelt. Deswegen hätte ich gerne eigentlich was von Herrn Moserbach gehört.
Jetzt da mal vielleicht an dem, was Yang Yang gesagt hat. Er hat auf der einen Seite von diesem zeitlosen Raum gesprochen in China während der Kulturrevolution, der ja ganz offensichtlich politisch gemacht wurde. Wir leben hier im Westen in einer Situation, die viele kennzeichnen als eine zunehmende Beschleunigung, wo auch eine gewisse Geschichtsverlorenheit erzeugt wird. In ihren Arbeiten haben Sie immer wieder sehr stark die Tradition, die Geschichte als Bezugspunkt für Ihr Denken heraufbeschworen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, also wie Sie Geschichte, Tradition im Hinblick auf Ihre Auseinandersetzung mit Gegenwart heute verstehen. Okay.
Ja, mich hat...
Ich bin sehr...
Dass Guo Jin nur eben davon sprach, dass er in seiner Jugend durch Gedichte aus der Tangzeit beeinflusst worden ist. Jetzt müssen wir noch mal sagen, wie alt sind Gedichte aus der Tangzeit? Sie sind 1000 Jahre alt. Und sie sind in einem Milieu, in dem man nicht also, irgendwie akademisch gebildet war, offensichtlich präsent gewesen. Es ist eine einzigartige Situation sozusagen für uns. Die deutsche Literatur ist auch alt, also sie ist nicht nur so alt wie die deutsche Sprache. Man muss die lateinische, die griechische Literatur hier als Vorstufe, als ganz wichtige, lebendige Impulsgeber eben mit dazurechnen zur deutschen Literatur, aber es gibt kein Gedicht, was 1000 Jahre alt ist, was ein Bauer, was ein Arbeiter in Deutschland kennen würde. Es ist ausgeschlossen. Es ist also hier ein ungeheurer Schatz, der zur Verfügung steht, um einem Volk eine Sprache zu verleihen. Mich wundert nicht, dass die Kulturrevolution als eine Zeit der Zeitlosigkeit empfunden worden ist, denn das sollte sie ja auch sein. Sie sollte der radikale Traditionsbruch sein, sie sollte die Geschichte aus dem Leben des chinesischen Volkes herausreißen, sie sollte die Geschichte ausrotten, wie es dieses in der großen chinesischen Geschichte ja schon einmal gegeben hatte, eben beim ersten chinesischen Kaiser, der die Gelehrten hinrichten ließ, die Gedichte verbrennen ließ und wo eben die großen Dinge der Taoismus und der Konfuzianismus eigentlich nur durch Glücksfälle bewahrt worden sind, weil sie sich außerhalb der Reichweite des Herrschers befanden. Nur war natürlich China damals ein Land, was eine große Insel, ein Kontinent für sich war. Da konnte man ein solches schreckliches Experiment durchführen. Zu dem Zeitpunkt, als Mao das machte und seine Mitpolitiker, war China längst ein Land, was vielfältig schon in die Weltpolitik eingeordnet war, was keine Insel mehr war, was natürlich, wo ein solcher Neuanfang überhaupt gar nicht also durchführbar war, wenn man nicht einfach das ganze Volk ausrotten wollte. Und deswegen ist er ja zum Glück auch dann trotz immenser Opfer dann so nicht ist es so nicht geklappt. Ich wollte Yang Lian mal einfach mal fragen, natürlich, wenn man ein Gedicht hört wie den Garten, was wir eben gerade gehört haben, dann weiß man, wie man ihn in große europäische Tradition des späten 19., 20. Jahrhunderts einordnen kann, mit einer lyrischen Sprache, wie sie von Rimbaud und vom Surrealismus entwickelt worden ist, mit dem Arbeiten mit Paradoxien und so weiter. Es wäre für mich sehr kostbar, wenn ich erfahren würde, was ist das genuin, also chinesische, wo ist in diesem Gedicht, ist dieses eine Antwort auf europäische Traditionen oder spielen die in diesem Gedicht eine viel geringere Rolle, als wir als europäische Hörer das zunächst glauben?
Also ich hätte gerne in Bezug auf Ihre Frage was erzählt. ich habe mit Guo Jinniu mich unterhalten. Er hat mir etwas Interessantes erzählt. In seinem Dorf, viele können nicht lesen und schreiben, aber sie können Gedichte, insbesondere die Gedichte aus der Tang-Dynastie, die 1000 Jahre alt waren. Ich denke, das ist nicht nur eine Dekoration für die Dorfbewohner. Sie drücken sich in solche Gedichte auch aus. Das ist Lebensweisheit, Lebenserfahrung, Situationsaustausch, Gefühleaustausch. Ich denke, dass die Dorfbewohner dass sie nicht lesen und schreiben können, trotzdem aber die Gedichte auswendig kennen. Das ist vielleicht etwas ganz Erstaunliches in China. Das ist auch ein chinesisches Phänomen. Gleichzeitig hat er auch erzählt, als ich ihn gefragt habe, warum schreiben Sie denn? Er sagte, weil das Gedicht das Herz berühren kann in den tiefsten Sinne. Das sind nicht Artikel, die in der Zeitung stehen, auch nicht andere literarische Formen, sondern Gedichte. Sie rühren direkt in weicheste Stelle des Herzens eines Menschen. Und ich denke, das ist eine interessante Aussage. Herr Moserbach, haben Sie gefragt, in Bezug auf Ihre Frage, wenn ich die ganze Ereignis in dem 20. Jahrhundert in China betrachten, wenn wir aus unserer Perspektive betrachten, und ich würde sagen, das Chaos, die hin und her, die Zeitformen, die total gefaltet worden sind und so weiter, würde ich sagen, das ist die Zeitachse begleitet, dass die gesamte chinesische Poesie und Literatur und auch die Kultur jetzt sich ändern wird. Wir stehen im Scheideweg. Und in dem Sinne, ich habe leider, ich möchte Herr Moserbach so verstehen, ohne dass ich durchlese von seinem Roman. Und überlege mir, wie ich auch direkt mit ihm kommunizieren kann, ohne seine Romane. Und dann, ich denke, ich habe einen Tunnel gebaut. Und Herr Moserbach hatte auch in seiner Art und Weise auch einen Tunnel gebaut. Und ich hoffe, dass wir uns eines Tages durch diese zwei Tunnel in der Mitte uns treffen können.
Hast die Frage von Martin Moserbach nicht wirklich beantwortet. Und das ist wirklich eine interessante Frage, weil du sagtest, ich kann mich überall auf der Welt zurechtfinden, mit jedem kommunizieren. Und wie gesagt, die Gedichte, die du da vorgetragen hast, haben auf den ersten Blick scheinen auch aus chinesischen Traditionen zu kommen. Man könnte sie aber auch aus europäischen Traditionen von der Form her verstehen. Und machen sie sozusagen ihre Kommunikationsfähigkeit, liegt das darin, dass beide Formsprachen denkbar sind? Oder kannst du das erläutern? Also sind das europäische Formen, die da vor allem eine Rolle für dich gespielt haben, oder eher aus deiner eigenen Tradition kommen, also chinesischen Tradition kommen?
Ich denke, meine internationale Erfahrung beweist ständig, dass was ich in China gelernt habe, wie zum Beispiel die Geschichte ist nicht separat oder getrennt zu betrachten. Die Geschichte ist die Gegenwart. Als ich in der Kulturrevolution die schmerzhafte Erfahrung gemacht habe, ich habe nicht nur Politik verstanden, ja, einen oberflächlichen Sinne, sondern ich spüre auch die Geschichte in meinem Land. Ich spüre die Spuren über Jahrtausenden Absolutismus auch die Diktatur, diese Tradition. Und ich spüre nicht nur, was Diktator denken, ich spüre auch, was die anderen Menschen, die Untertanen, wie die denken, wie sie sich verhalten. Das heißt, zu diesem System gehören immer zwei. Und wie zum Beispiel Jojo hat in ihrem Roman geschrieben, dass die Deutschen in der Reflexion in Bezug auf die Hitlerzeit, die Deutschen haben gesagt, die Diktatoren, zwischen Diktatoren und dem Volk ist es nicht nur eine gegenüber, eine feindlich gegenüberstehende zwei Positionen, sondern sie haben auch eine bestimmte Verbindung dazwischen. Sie machen auch gemeinsam was. Und das finde ich sehr gut erklärt. Und ich denke, deswegen frage ich mich auch immer selber, ich betrachte mich auch selbstkritisch. Ich denke, dass in China, dass wir so sind, wie wir heute sind, eine wichtige Ursache ist auch, dass die Chinesen wirklich nach der schmerzhaften Erfahrung in der Kulturrevolution wirklich sich reflektiert haben. Sie betrachten unsere Geschichte jetzt so kritisch. Ich reise rund um die Welt. Ich denke auch nicht, wie manche Chinesen, ich würde sagen, okay, im Westen ist alles gut und schön, hier ist Paradies. Ich denke nicht so. Ich denke auch, ihr habt auch eure Probleme und ihr habt eure soziale Schwäche und Probleme oder dass die Menschen zwischenmenschliche Beziehungen so kalt geworden sind, dass man auch in der postmoderne Gesellschaft seine Probleme hat. Das habe ich auch verstanden. Das ist, was ich gesagt habe. Ich komme überall zurecht. Ich habe das verstanden.
Die Frage würde ich dann jetzt nochmal an Sie stellen, Herr Mosebach. Zwei Ihrer Bücher sind ja ins Chinesische übersetzt worden. Yang Liang hat jetzt versucht, sozusagen darüber zu reden, wie er so die Übersetzung seiner Arbeiten in europäischen Kontexten versteht oder wie die rezipiert werden. Bei der Rezeption Ihrer Arbeiten in China, allein schon beim Übersetzen, können Sie sagen, gibt es da spezifische Schwierigkeiten des Übersetzens, weil bestimmte Formen von Realitätskonstruktionen in Ihren Werken nicht so eins zu eins zu übersetzen sind?
Ja, selbstverständlich, also nicht Schwierigkeiten, die ich bemerkt habe, sondern Schwierigkeiten, die ich mir vorstelle, dass sie existieren. Für mich steht die Sprache im Vordergrund. Die Sprache ist das Wichtigste für mich. Und die Sprache besteht eben, die hat ein grammatikalisches Gerüst. Und sie hat also in all den Sprachen, die sich, also den indogermanischen Sprachen vom Sanskrit kommenden, hat sie eben diese Möglichkeit, die Sätze durch Konjunktive in Abhängigkeit voneinander zu setzen, solche Konstruktionen zu bauen. Der Konjunktiv überhaupt außerordentlich wichtig. Die indirekten Reden, der Unterscheidung zwischen dem Potentialis und dem Irrealis und so weiter. Und das macht sozusagen den Glanz einer guten deutschen Prosa aus, dieses Hin- und Her-Surfen zwischen diesen Möglichkeiten. Nun habe ich gelernt, dieses fällt im Chinesischen alles vollkommen weg. Es existiert kein Konjunktiv. Es ist eine der höchst entwickelten Sprachen der Erde, der reichsten, der kompliziertesten Sprachen der Erde, aber sie hat keinen Konjunktiv. Ja, ich kann mir eine Übersetzung eines Textes von mir ins Chinesische deswegen überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das sein soll. Ich meine, um es noch krasser zu sagen, wahrlich, also Autoren, die Sie alle kennen, kann man leichter darauf zurückgreifen, Heinrich von Kleist, die Marquise von O, Seiten in indirekter Rede, das ist aber gerade der Witz, dass diese in der indirekten Reden ablaufenden, dieses Spiel mit den verschiedenen indirekten, mit den verschiedenen Konjunktiven 2 und 1, das Oszillieren, das ist ja, wie kann man so etwas übersetzen? Ich weiß es nicht. Wie kann man eine Sprache, das ist auch faszinierend für mich, für die vom Sanskrit herkommenden, von den indogermanischen Sprachen extrem wichtig, die Zeitformen. Das Chinesische kommt ohne Zeitform aus. Die Chinesen wissen auch, was vergangen und was zukünftig ist, aber sie brauchen das grammatisch nicht deutlich zu machen. Das ist faszinierend. Leben die Chinesen in einer ewigen Gegenwart? Gibt es für sie nichts Vergangenes? Ist das Vergangene immer gegenwärtig? Das sind Fragen, die ich mir stelle.
Genau. Also die Conclusio aus dem, was Martin Motorbach gerade sagt, ist, eigentlich Verständigung zwischen uns ist gar nicht möglich. Es gibt kein Verstehen.
Wenn wir die Chinesen noch vor 150 Jahren leben, würde ich ihre Meinung auch bejahen. Aber wir sind jetzt hier. Deswegen, wir haben keine andere Wahl. Deswegen müssen wir innovativ sein oder kreativ sein, um einen Weg zu finden. Entweder ich weiß zwischen uns durch die Sprachen, es gibt eine Wand zwischen uns. Aber entweder machen wir diese Wand kaputt oder bauen wir Tunnel oder klettern wir dann durch. Und das ist kurz gesagt, wir müssen eine Methode finden. Wir müssen uns verständigen. Also ich würde sagen, die chinesischen Verben nicht konjugiert, die chinesischen Verben. Klar, wir haben keine Zeitformen. Und deswswegen denken wir, wenn wir manche Werke ins Chinesische übertragen, das hat keinen Sinn, weil in manche Werke verbergen sich die Zeitform, die Höflichkeitsformen, die Konjunktiv und so weiter, die können wir gar nicht herausbringen. Und deswegen habe ich auch zu einem Übersetzer gesagt, wenn wir keine Zeitform Chinesisch haben, können wir vielleicht auch in der Printout verschiedenen Farben benutzen, um den Leser darauf hinzuweisen, dass hier ist Vergangenheit von Gold bis Hellblau bis Konjunktiv, dann benutzen wir Rot oder Vergangenheit nehmen wir Blau, Zukunftsblicken werden wir Gelb oder so. Deswegen ist dann können wir per Handwriting alles erledigen. Deswegen müssen wir kreativ sein. Alles ist möglich. Das müssen wir, weil wir in diesem Zeitalter leben. Und im Vergleich dazu werden die Chinesen auch sagen, die blöde Europäer, die haben unsere Sprache nicht verstanden. Wir müssen die ähnliche Aussprache benutzen. Also wir müssen, dass der Artikel oder die Gedichte wie eine schöne Melodie klingen lassen. Und wir müssen nach unserem Prinzip die Gedichte so entwerfen, wie unsere Vorfahren getan haben. Aber die Europäer, die haben das gar nicht verstanden. Deswegen gibt es so wie Acevelli, wie zum Beispiel verschiedene Stile. Und wenn die chinesischen Gedichte in die europäische Sprache übersetzt worden sind und man muss auch improvisieren, ja, haben wir auch. Deswegen bin ich dafür. Jemand hat gesagt, es gibt Originaltexte, es gibt Übersetzung und die Übersetzung ist die dritte Sprache. Ich bin völlig damit einverstanden. Das heißt, wir haben drei Sprachen. Die dritte ist die Übersetzung selber.
Auch feststellen muss, dass gerade Missverständnisse sehr oft der Ausgangspunkt kreativer Prozesse sind. Und jetzt haben wir eine letzte Chance, ein Missverständnis aufzusetzen, nämlich wir hören noch einmal Guo Jinyu. Bitte. Herzlichen Dank.